und herzlich willkommen zu Ausgabe 360 des Nur der FCM Podcast, die euch auch heute nochmal von Steffen präsentiert wird. Ganz, ganz herzlichen Dank für deine Unterstützung. Ja, was soll man sagen? Großer Aufstiegsgipfel, Aufstiegsspiel, was nicht alles zu lesen war im Vorfeld gegen den HSV und dann so eine Leistung des FCM. Darüber werden wir natürlich sprechen müssen, über das 0:3 gegen Hamburg vom vergangenen Freitag. Und dann haben wir kein Ligaspiel, auf das wir vorausschauen können, aber wir können mal gucken, gegen welchen Gegner der FCM dann am Freitagabend in Polen ein Testspiel bestreiten wird. Und dann haben wir gerade eben im Vorgespräch noch schnell zwei Themen in unseren sonstiges Block gezaubert. Und schauen wir mal, wo wir da heute landen. Also heute mal wieder so ein bisschen oldschool sagen wir so, es gibt eine Vorbereitung, aber die ist fluide. Und wir schauen mal, wo wir rauskommen. Mit dabei sind eigentlich alle, die hier sein müssen. Hallo Kerstin, grüß dich.
Hallöchen.
Einen wunderschönen. Und der Thomas ist natürlich auch dabei. Ich grüße dich.
Guten Tag.
Guten Tag. So, liebe Leute, erstes Thema hier in unserer Familiensendung sind FCM-Neuigkeiten seit der letzten Aufnahme. Ich habe eine Sache gefunden, nämlich die Information, dass der Club die Lizenzierungsunterlagen eingereicht hat und ich glaube Mitte April oder so da mit einer Rückmeldung rechnet. Und wenn ich das richtig verstanden habe, also der Text war ja bei DFL und DFB, also das würde ja heißen, was würde das heißen? Für welche Ligen haben wir denn jetzt die Lizenz beantragt? Erste und zweite.
1-3.
1-3, okay.
Gut. Das hat doch Martin auch erzählt, als wir zum Gespräch waren, dass sie die dritte halt definitiv auch einreichen, falls sie die Lizenz für die zweite Liga nicht bekommen. Und dann stehst du halt da, wenn du die dritte Liga nicht einreichst. Ja,
genau. Nee, ich wusste auch, dass wir darüber gesprochen haben. Ich hatte nur nicht mehr auf dem Schirm und hatte es dann auch nicht nochmal nachgehört, was da jetzt die Begründung war für die dritte Liga. Aber genau, falls da irgendwas mit der Zweitliga-Lizenz schief geht, hätte man dann wenigstens die, so ist das richtig. Genau, weil ansonsten, wenn du jetzt auf die Tabelle guckst, würdest du ja sagen, ist jetzt nicht nötig, aber mit der Begründung natürlich schon. Genau, das war so meine eine News. Ich habe dann vorhin noch mal ganz aufgeregt den WhatsApp-Kanal durchflöht, so, aber habe da jetzt auch nichts Spektakuläres mehr gefunden. Was habt ihr noch mitgebracht, Thomas? Was hast denn du noch, was dir untergekommen ist?
Nicht.
Okay. Nee. Kerstin?
Die schon spektakuläre 2,15 Millionen Euro Fördermittelübergabe, die es am Montag gab.
Ah, erzähl mehr.
Da hat nämlich die Innenministerin dem FCM den Bescheid übergeben für den Neubau des neuen Funktionsgebäudes für das NLZ.
Ja, ist cool.
Und genau. Und ich kann zwar gerade nicht auf Anhieb sagen, an welcher Stelle das Ding hingezimmert wird, aber es wird sozusagen ein großes Funktionsgebäude, wo ein Teil wirklich nur für die Nachwuchsmannschaften vorgesehen ist. Und dieser Teil, glaube ich, da geht es vor allem um die Förderung, also Umkleidekabinen, Sanitärbereiche, Schulungsbesprechungsräume, Kraft- und Athletikräume, Lager, na gut, Trainerbüro, Physiotherapie und ein Videoanalyseraum.
Ja, stark.
Und genau, und der Bescheid gehört halt sozusagen zu der Geschichte, wir bauen was selbst und wir bauen es vor allem für den Nachwuchs.
Ja, genau. Na, und vor allem, die sehr positive Nachricht ist halt einfach übergreifend, dass es halt in der Infrastruktur ein kleines Stückchen vorangeht. Das ist ja sehr, sehr schön. Das Leid ist ja bekannt, was da sozusagen alles noch im Argen liegt, aber es ist doch mal eine positive Nachricht, dass es da zumindest ein kleines Stückchen vorwärts geht. Und wenn das für den Nachwuchs dann auch noch zur Verfügung steht, ist ja noch viel besser, ist ja großartig. Okay, cool. Thomas hat nichts. Das war sozusagen Kerstins Ding. Mir fällt jetzt noch eine Sache ein. Ich weiß nicht genau, ob die zum HSV-Spiel gehört, die nur sehr bedingt, aber ich habe festgestellt, dass es tatsächlich E-Sport-Trikots im Fanshop gibt für 50 Euro. Durfte ich am Freitag sozusagen, konnte ich das sehen. Fand ich ganz interessant, weil wir sind in den Fanshop reingestiefelt und das ist jetzt keine Neuigkeit, aber irgendwie weiß ich nicht, wo ich das sonst hinpacken soll. Und dann sagte der Alterspräsident so, oh, coole Trikots, weil die sind so längs gestreift und so und sehen eigentlich echt schick aus. Und dann stellten wir fest, ach krass, E-Sport. Und und dann habe ich mich sofort gefragt, ob es tatsächlich Menschen gibt, die 50 Euro für ein E-Sport-Trikot ausgeben. Also wenn es euch gibt da draußen und ihr zu unseren Hörerinnen und Hörern gehört, dann gebt mal ein Zeichen. Mich interessiert, also jetzt nicht, also ne, mich darüber nicht lustig machen, sondern mich interessiert es wirklich, ob das Absatz findet. Oder
Ist halt
halt
ein
nicht.
FCM-Trikot, ja.
Ja, genau. Es ist halt ein
Das
FCM-Trikot, genau.
regulär 35 € günstiger ist als das normale Trikot. Also.
Genau, ne, und mit dem, genau, und mit dem Argument könnte ich mir schon vorstellen, dass Leute das auch kaufen, so, und mich würde das einfach interessieren, ob das weggeht. So, also falls jemand von euch ein solches Trikot im Schrank hat, gern melden. Genau, ja. Gut, mangels anderer Themen war das jetzt mein Beitrag und dann
Immerhin.
immerhin, nicht wahr? Genau, ja.
Mehr als ich.
Das stimmt, ich habe, ja, genau. Gucken wir mal auf den, wenn wir auch schon beim Nachwuchs waren, gucken wir da mal auf den Nachwuchs. Da gibt es ein paar coole Ergebnisse. Ich weiß jetzt nicht, inwiefern ihr das verfolgt habt, aber auf jeden Fall bei der U23. Erstmal haben wir bei der U23 einen Neuzugang. Weiß nicht, ob euch das auch aufgefallen ist, aber Jason Checker, ein gewisser Jason Checker spielt da jetzt wohl fest. Und
Oh Mann, ey.
trug auch seinen Teil bei zu einem ganz wichtigen. Wieso steht denn hier Auswärtssieg? Ach doch, weil die in Halle gespielt haben, klar. Ich dachte, die haben zu Hause gespielt. 2-1 beim VfL Halle 96 hat die U23 gewonnen und das war, glaube ich, wenn man sich eine glattgezogene Tabelle vorstellt, nicht so ganz unwichtig. Und Jason Checker hat eben ja die Vorlage zu beiden Toren gegeben und lustig fand ich, dass die U23 quasi in der ersten Minute, also sozusagen mit der allerersten Aktion nach Anstoß direkt in Rückstand geriet, weil nämlich Halle sich da den Ball schnappte und da direkt netzen konnte. Ja, und dann hat man es halt noch gezogen, einen kleinen Wermutstropfen, der, wo ich jetzt gar, vielleicht habt jeder was gehört, ich habe jetzt nichts weiter gesehen oder gefunden, ist, dass Enis Bütiki nach 15 Minuten raus musste. Ihr erinnert euch, der ist ja zur Winterpause quasi heimgekehrt.
Lass mich raten, wegen Verletzung.
Verletzt, ja, verletzungsbedingt.
Das zieht sich
Genau.
ja durch seine ganze Karriere.
Ja, aber halt scheiße bitter, ja. Also sozusagen ist er zurück, hat dann seinen ersten, wahrscheinlich ersten Einsatz, weiß ich gar nicht, zweiten Einsatz, keine Ahnung. Also auf jeden Fall einen der wenigen und dann gleich raus. Aber ihr habt jetzt auch nicht auf dem Schirm, was der hat, ne? Oder?
Nee.
Na,
Nee.
vielleicht findet
Also
man das.
da der FCM ja aus Datenschutzgründen keine Vertragslaufzeiten mehr bekannt gibt, hoffe ich natürlich, dass auch aus Datenschutzgründen, weil sie sind ja rein datenschutzrechtlich noch höher einzuschätzen, auch keine Gesundheitsdaten an die Öffentlichkeit gibt. Also sprich, was das für eine Verletzung ist. Also ich hoffe natürlich, dass man sich da auch an den Datenschutz dann hält.
Ja, und ich gucke, genau. Und ich gucke jetzt gerade bei Transfermarkt, da steht es ja manchmal, aber da finde ich jetzt hier auf die Schnelle nichts. Genau, aber ja, aber trotzdem halt massiv
Klar,
blöd.
für ihn mega blöd.
Sperren und
Oh.
Verletzungen, so, mal gucken, ob wir hier was finden. Nee, ist leider nichts vermerkt. Genau, also das ist U23 und die Tabelle ist total schief, ne? Also das erinnert mich wirklich an unsere tiefsten, schwärzesten, lange zurückliegenden, hoffentlich nie wiederkehrenden Regionalliga-Zeiten. Also, der FCM ist jetzt nämlich Zweiter mit 2 Punkten Rückstand. Ich glaube, Rangsdorf ist die Mannschaft, die da oben steht.
Stahnsdorf.
Stahnsdorf, genau. RSV Eintracht und ich habe das R für Rangsdorf, aber Stahnsdorf, du hast recht. Genau, die sind also Erster, aber wir haben 2 Spiele weniger. Dann kommt Krischow auf Platz ein, mit 21 Spielen, aber 3 Punkten Rückstand auf den FCM auf Platz 3. Und dann gibt es auch so Einheiten wie Germania Halberstadt, die haben erst 17 Spiele in der Tabelle. Also, das ist völlig krass und die anderen Mannschaften so alles dazwischen. Also irgendwie, ja, ist das wirklich wild. Und mal gucken, wie das dann aussieht, wenn es glatt gezogen ist. Aber ich glaube, da können wir uns schon einigen, dass dieser Auswärtserfolg da, glaube ich, schon wichtig war, auch für die Ambitionen, die U23 ja dann entsprechend hegt.
Ja, zumal Stahnsdorf auch gepatzt hat. Ja.
Ach ja, okay.
Die haben 3-2 in Halberstadt verloren.
Na, gucke an. Dann war das Spiel Nummer 17 oder so. Ja, nee, das ist nicht ganz so verkehrt. Aber ich glaube, hier Stahnsdorf, das ist so eine Spielgemeinschaft auch oder so. Ne? Also irgendwie, ich hatte das mir mal angeschaut in der Hinrunde, zur Hinrunde, weil ich wissen wollte, was sich hinter RSV Eintracht 1948 oder was verbirgt. Genau. Ja, ist ja auch bei mir hier um die Ecke, könnte man eigentlich mal hinfahren. Aber ich habe mir sagen lassen, das wäre auch eher so ein, naja, so leidlich ertüchtigter Platz. Also so Richtung Stadion ist das jetzt, glaube ich, nicht, kann man das, glaube ich, nicht bezeichnen. Genau.
Ja, ist ja Oberliga, also
Genau, ja, aber wenn du dir zum Beispiel, du gehst, ja?
unsere zweite spielt ja auch bloß auf dem Hinterplatz vom Stadion, also
Das stimmt, aber der Tabellenletzte, Ludwigsfelde, bei denen, da war ich ja an einem Hinspiel.
die haben ein kleines Stadion, ja, ich
Die haben
weiß.
richtig schmuckes, die haben richtig schmuckes Stadion. Also
Ja.
da kann man gut Fußball gucken, tatsächlich. Genau. Gut, U23, dann U19, hat nach 0-3 Pausenrückstand gegen Erfurt in der Nachwuchsliga nach 3-3 gespielt. Sehr, sehr cool. Und die U17 macht weiterhin Spaß. Die haben das erste, also den ersten Spieltag jetzt nachgeholt gegen Union, haben da 2-1 gewonnen. Und sind jetzt tatsächlich auf dem dritten Platz mit 7 Punkten nach 4 Spielen und haben 4 Punkte Vorsprung auf Union auf Platz 5. Und das ist ja der erste, der dann halt nicht zu den Ausscheidungsspielen dann da berechtigt. Das finde ich ganz cool. Und Wolfsburg ist Tabellenführer. Ich glaube, die haben 11 Punkte als einziges Team noch ungeschlagen. Also die marschieren da ganz schön. Aber dass wir uns da so gut halten können im Moment, gefällt mir sehr, sehr, sehr gut, muss ich sagen. Also da wird sehr, sehr schön gearbeitet in der U17 und demnächst ja auch mit neuem Funktionsgebäude, vielleicht sogar noch besser. Genau. Und
Scheinbar einen guten Jahrgang zu haben, ne?
ja, genau. So, die Frauen siegen 3-1 gegen Fortuna Dresden, waren da auch in Rückstand 0-1 und sind jetzt Achter, haben 6 Punkte Vorsprung auf Dresden, auf den ersten Abstiegsplatz. Ja, also ein bisschen Luft verschafft, das ist schon ganz gut. Genau. So, das war das Update von den. Von, ja, wie gesagt, Frauen und Nachwuchs. E-Sport ist ja beendet, also da brauchen wir jetzt kein Extrasegment. Ach, hier hatte ich das reingeschrieben. Seht ihr? E-Sport-Trikots im Fanshop für 50 Euro.
Na, siehst du.
Dann kommen wir jetzt zum freudvollen HSV-Spiel, würde ich sagen. Jetzt müssen wir erstmal einsammeln, wer was wie davon gesehen hat. Also ihr habt ja verfügt, dass ich ins Stadion zu gehen habe, um mir das Spiel dort anzuschauen. Das habe ich natürlich getan. Und war also vor Ort, was habt ihr denn vom Spiel? Was habt ihr denn wie vom Spiel mitbekommen? Kerstin, hau mal raus. Du warst ja auch unterwegs und so, ne?
War unterwegs, aber ich war in einem sehr fußballfreundlichen Haushalt in Sachsen zu Gast.
Okay.
Und dieser fußballfreundliche Haushalt hatte es sogar geschafft, die Sky-Verbindung herzustellen.
Stark.
Und ich sag mal so, ich war sehr froh, dass ich umringt war von sehr, sehr lieben Menschen.
Ja. Das kann man so sagen. Das war ich auch. Das war ich auch. Nur waren die alle leicht erregt.
Ich war auch erregt. Ich habe das dann. Ja, weiß ich nicht, durch gutes Essen und Trinken irgendwie versucht zu auszubalancieren und wegzuatmen.
Ja, das hast du wahrscheinlich dann auch sehr, 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 sehr richtig gemacht. Genau. Thomas, was hast du wie gesehen?
Ich war kurz vorm 2-0 habe ich eingeschaltet
Sehr gut. Sehr gut.
auf meinem Mobiltelefon.
Okay, genau. Ja, und wie gesagt, ich aus der Stadionperspektive, gut, 0-3. Ich weiß gar nicht so, ich habe im Vorfeld auch überlegt, wie viel man über dieses Spiel erzählen muss, weil ich schon fand, das war eine katastrophal schlechte Leistung von uns. Eine sehr, sehr gute Leistung vom HSV und das ist, was denn?
Nein, erzähl weiter. Ich bin nur über das katastrophal schlecht etwas. Ja, erzähl.
Okay, du musst es gleich erklären. Also ich fand es wirklich grausam. Also so und also ich fand uns gar nicht auf dem Platz. So, also kein, weiß gar nicht. Also ich weiß nicht, wer von den Spielern so wirklich Normalform irgendwie hatte. So und fand halt, dass einfach gar nichts groß zusammenging. Deswegen fand ich das schon katastrophal schlecht. Ich fand aber den HSV auch sehr, sehr, sehr gut und hätte einfache Erklärungsangebote für diese Niederlage, aber Thomas, erzähl du erstmal vielleicht, was du, also ordne mir das katastrophal schlecht jetzt nochmal ein, bitte. Das irritiert mich ein wenig. Fandst du es
Ja,
gut?
also
Fangen wir mal so.
nein, wenn du 3-0 verlierst und nach 33 Minuten das erste Mal aufs Tor schießt, dann kannst du nicht gut gewesen sein. Also, und ich fand auch, dass das Hamburg das sehr, sehr, sehr souverän gespielt hat. Also, die kam ja raus und du hattest von Anfang an, also, was ich gesehen habe und was man auch so in den Highlights sieht, das sieht man ja schon von den ersten 10 Minuten, glaube ich, alleine 3 Chancen von Hamburg, die dann auch mit dem 1-0 dann abschließt letzten Endes. Also man hatte ja auch, ich habe ja dann kurz vorm 2-0 eingeschaltet und wenn man da einfach auch sieht in der Szene, ja, man hat das Gefühl, da spielen Männer gegen Kinder. Also wenn ich sehe, wie Lloric sich da wirklich stümperhaft im Zweikampf anstellt gegen Königsdörfer vor dem 2-0, das ist ja abenteuerlich. Und ja, also, wie gesagt, ich hatte den Eindruck, vor allem in der ersten halben Stunde, was ich da so gesehen habe, da spielen wirklich Erwachsene gegen D-Jugendliche. Das war so mein Gefühl, was ich hatte. Der Hamburg war extrem drin in den Zweikämpfen, körperlich sehr präsent und auch sehr direkt im Spiel nach vorne. Also da nicht schnörkellos gespielt, wirklich auch beim 2-0 die direkten Bälle gesucht und da gar nicht versucht, noch 17 Mal hin und her zu spielen, sondern wirklich direkt die Tiefe gesucht. Ja, es war sehr, sehr reif, was Hamburg da gespielt hat. Und ich glaube einfach, da waren unsere auch ein Stück weit überfordert einfach mit. Das war
Ja. Ja.
Das war einfach, Hamburg war einfach, ja, phasenweise muss man das wirklich so sagen, die waren eine Klasse besser.
Ja.
Einfach.
Ja, das fand ich auch. Das fand ich auch. Teilst du das, Cassie?
Absolut.
Ja,
Also
okay.
ich, es an sich war es, im Nachhinein kann man das ja immer sagen, ne? Das war zu vermuten. Aber wir hatten ja auch gesagt, bei diesem Spiel kann es eigentlich nur zwei Varianten geben. Entweder wir werden überrollt oder wir überrollen, weil es wurde von außen halt auch irgendwie so krass hochstilisiert. Der große Gipfel. Und alle dachten, ja, die oben stehen in der Tabelle, die liegen uns ja am besten, da fühlen wir uns am meisten herausgefordert und yippie ja, yeah. Ja, es war dann leider die andere Variante.
Ja, genau.
Und ich muss auch ehrlicherweise sagen, dass ich noch nicht richtig das einschätzen kann. Ich meine, wenn wir gucken, wir haben letzte Woche ja dann irgendwann gesagt, wir bleiben jetzt mal alle entspannt. Es ist nicht das einzige Spiel, auf das es ankommt. Es kann sozusagen eine Richtung vorgeben, aber da kommen noch die nächsten zwei Spiele, die mindestens genauso wichtig sind und dann wissen wir, wo die Reise hingeht. Aber ich habe schon das Gefühl, das wird, ich weiß nicht, ob das jetzt gerade zu dieser Zeit richtig kommt. Oder ob da nicht so viele Baustellen auf einmal doch offensichtlich wurden, wobei ich mich natürlich auch frage, wo die auf einmal alle herkommen.
Ja, ne, ich glaube ja immer noch, und da warte ich ja eigentlich jetzt schon die ganze Rückrunde drauf, dass es irgendwann so eine Regression zur Mitte geben muss. So, ich glaube aber auch, dass so ein Spiel eben, dass du so ein Spiel einfach auch mal mit drinne hast, so, ne? Und ich weiß jetzt gar, also welche Baustellen hast du gesehen? So, weil ich jetzt, also darüber habe ich gar nicht nachgedacht, ob das jetzt sozusagen ein Brennglas auf bestimmte Sachen notwendigerweise legt, weil ich so wirklich den Eindruck hatte, die hatten alle das gleiche Frühstück und da war nichts Gutes drin, so bei uns. Ja, aber sag mal Baustellen. Also was hast du
Naja,
so da so an Baustellen ausgemacht?
oder andersrum, dass jetzt sozusagen doch da eine Mannschaft auf einmal war, die eben nicht in ihren, also ich rede jetzt vom HSV, der nicht wieder zum wiederholten Male in seinen Frühlingsmüdigkeit oder in was auch immer tappen wollte und den vielleicht zu 13,75% deutlicher war, wenn ein Raushauen dann heute Abend. Weil das ging ja von Minute 1 ging das los und ich hatte das Gefühl, die waren komplett die ganze Zeit nur in unserer Hälfte. So,
Ja.
und ja, jetzt ist die Frage, fehlte da Mo Elhankouri mehr, als man vielleicht das vorher gedacht hat? Aber bestimmte Spieler von uns, fand ich, waren schon auch komplett abgemeldet.
Ja,
Und ich
viele.
finde schon, dass du das gut sehen kannst, wie erfolgreich läuft ein Spiel für uns. Zum Beispiel daran kommt Martijn Kaars zu Abschlüssen, die auch wertvoll sind oder nicht. So.
Ja.
Ein Beispiel. Ich denke, Thomas hat da noch ein paar mehr.
Ich finde einfach, und das klang ja bei dir auch schon durch, Alex, ich finde einfach, man muss hier, glaube ich, auch einfach sagen und auch anerkennen, dass der Gegner einfach über 90 Minuten die bessere Mannschaft war
Ja, definitiv. Ja.
und unsererseits nichts zugelassen hat. Also unsererseits hat ja gar nichts funktioniert.
Genau.
Die haben also defensiv auch einen absolut guten Plan gehabt, den komplett umgesetzt. Wenn du überlegst, Martijn Kaars hatte laut Sky Reporter nach 55 Minuten ganze 8 Ballkontakte. Das sagt alles über das Spiel nach vorne aus, wenn ein Mittelstürmer nach 55 Minuten gerade mal 8 Ballkontakte hat. Davon würde mich mal interessieren, wie viele davon im 16er waren. Wahrscheinlich zwei.
Ja, wenn überhaupt, ja, das war nicht viel.
Wenn überhaupt, ja. Also, und das sagt ja schon vieles über das aus, was der HSV auch richtig gemacht hat. Und die waren die waren in vielen Situationen einfach auch ein Ticken wacher. Also ich habe da auch so ein, für mich wieder so eine Paradeszene gehabt, wo wir dann einen Freistoß bekommen, rechts vom rechte Strafraumseite, wo dann versucht wird, wieder kurz zu spielen, wo aber einfach ein Daniel Elfhadli am Elfmeterpunkt losläuft, weil er das erahnt und einfach in diesen Ball reinläuft, der dazu Martin Karlsson gespielt wird und sich den holt.
Ja.
Und da habe ich mir so gedacht, gut, alles klar, das sagt alles über das gesamte Spiel aus. Hamburg einfach einen Schritt schneller in den Situationen, immer wieder präsent, körperlich, einfach vom Kopf auch wacher. Und das hat, diese Szene ist für mich ein Paradebeispiel wirklich gewesen für den ganzen Spielverlauf. Wenn wir da mal eine Möglichkeit hatten, dann war es mehr Zufall. Und ich finde, das hat Polzin überragend gemacht. Er hat die Mannschaft defensiv hervorragend eingestellt. Also, ja, also alle unsere Stärken, die wir ja haben, sonst wärst du ja nicht Tabellenvierter. Beziehungsweise vor dem Spiel gewesen, beziehungsweise jetzt sind wir, glaube ich, Fünfter oder Sechster, die kam ja gar nicht zum Tragen.
Genau,
Die
naja.
kam ja überhaupt nicht zum Tragen. Und Martin Kars war komplett abgemeldet. Komplett. Er hat keinen Stich gesehen. Ein Barış Artık ist auch, war auch wieder so ein Spiel, wo er mehr durch Meckern aufgefallen ist als durch alles andere.
Ja.
Ähm,
Das stimmt.
Borchu hat sich auch immer wieder verrannt, ist in den Dribblings immer wieder in die Leute reingerammelt, ohne Sinn und Verstand. Also, es lief einfach. Das Spiel lief einfach komplett gegen uns, weil der Gegner halt einfach auch A, super eingestellt war und dann muss man eben auch sagen, dann auch noch eine individuelle Qualität hat, die wahrscheinlich in der Liga so nicht nochmal da ist.
Genau.
Also wenn ich sehe, was alleine der Königsdörfer bis zu seiner Auswechslung, der hat, egal wer gegen den gespielt hat, der ist ja Schlitten mit dem gefahren.
Ja.
Auf Sand. Also
Ja.
das war ja krass, ja. Also Lorik war ja völlig überfordert gegen den. Der hat ja, also das war ja defensiv, hat er ja überhaupt keinen Stich gesehen. Vor allem also absolut bildlich dafür kann man ja das 2 zu 0 nehmen.
Richtig, das wollte ich auch gerade sagen.
Wie er sich da wirklich einfach abschütteln lässt, weil der Königsdörfer einfach stabil bleibt im Körper, weil er einfach Spannung hat im Körper. Und Lorik stolpert da so hinterher und, oh Mensch, komm doch mal her und bleib doch mal hier und dann fällt er auch noch um. Also, oh, also das war so, wo ich mir dachte, ja, das war einfach ein Spiel. Und was ich auch, das hat Kerstin auch schon angedeutet, was ich auch sehr interessant fand, war so in meiner Blase, hieß es ja nach dem Fürth-Spiel, naja, gegen Fürth, das war ja auch schwer. Die haben ja nur hinten drin gestanden, die haben ja nicht mitgespielt. Und wenn wir einen Gegner haben, der mitspielt, und dann dachte ich mir so, also ich fand, der HSV hat da überragend mit und wir sahen nicht gut aus.
Na, wir haben ja
Wir
auch
sahen
nicht.
überhaupt nicht gut aus gegen eine Mannschaft, die mitspielt. Also ich frage mich immer, wo dieses, also das zeigt halt auch, dass ich sag mal, diese mehr von diesem, na, wenn wir gegen Gegner spielen, die mitspielen, sehen immer gut aus. Nee, ich glaube, da ist auch viel Tagesform dabei. Ja, also ich kann mich auch erinnern an ein Spiel gegen Hannover, die mitgespielt haben, wo wir 3-0 verloren haben. Ich kann mich an das Hertha-Spiel erinnern, die mitgespielt haben, wo wir 3-1 gewonnen, wo wir 3-1 verloren haben. Also das ist ja nun auch, ich finde, Quatsch ist wieder ein hartes Wort, aber mir fällt jetzt gerade nicht besser ein. Ich finde es halt Quatsch, immer zu sagen, na ja, wenn die mitspielen, dann sehen wir, nee, sehen wir nicht, haben wir noch gesehen. Wenn wir Gegner haben, die mitspielen, dann kriegen wir Probleme, weil die schaffen uns auch hoch zu pressen anständig und das unseren Spielaufbau komplett stört. Wenn wir gegen Mannschaften spielen, die uns erst ab der Mittellinie pressen, da sehen wir gut aus, weil da können wir unseren Spielaufbau machen. Spielen wir aber jetzt gegen Gegner wie den HSV, die uns in erster Linie auch schon 20 Meter vorm Tor anlaufen, dann kriegen wir arge Probleme und das haben wir ja gesehen.
Naja, und da kommt jetzt noch bei dem HSV-Spiel kommt noch eine Sache dazu, das ist jetzt Stadionperspektive. Was mir sehr früh aufgefallen ist, war, dass es eine unfassbar hohe Fehlpassquote ohne Gegnerdruck gab. Und das zog sich durch das ganze Spiel so. Das heißt, andersrum, ich glaube, wenn du gegen so eine Mannschaft wie den HSV, wenn du da mitspielen willst, musst du erstmal ins Spielen kommen. Dazu musst du aber präzise spielen. Das haben wir nicht gemacht. So, und so, also das war sozusagen, ist für mich so der eine Grund der Niederlage, ne? Also diese völlig banalen Fehlpässe ohne jeglichen Gegnerdruck, also wo der HSV nichts tun musste, außer dastehen. So, das ist Punkt 1. Punkt 2. Achso, nee, Beleg für Punkt 1, warum das irgendwie wirklich kollektiv war, ist für mich eine Szene, das war meine Schlüsselszene des Spiels, da kommt, wird Philipp Herrscher eingewechselt, ja, das war eine 46. Minute, der kommt auf den Platz, das Erste, was er macht, ist, ohne jeglichen Druck einen Fehlpass in Seiten auszuspielen über 5 Meter oder so, wenn ich das richtig im Kopf habe, wo ich dann so dachte, okay, alles klar, die haben wirklich alle das gleiche Müsli gehabt und das war einfach Kacke, so.
Das
Und
gleiche Gemüse hier.
das geht nicht so. Und am Ende des Tages finde ich das nicht schlimm, finde ich das nicht so wirklich schlimm, weil du hast, also so Tage hast du halt mal. Ne? Da war halt nichts drin. Das war dann auch so ein bisschen, das fand ich auch richtig, das war dann halt auch nach dem Spiel. Auch der O-Ton vom Vorsängerpodest zu sagen halt hier, okay, ist halt heute einfach scheiße gelaufen, war halt Kacke. So, ja, passiert, abhaken, weitermachen, ist doof, aber müssen wir mit leben. So, also diese Fehlpässe, ganz, ganz, ganz viele. Punkt zwei, für mich, daraus resultieren, ihr habt das jetzt auch schon angesprochen, im Stadion hatte ich das Gefühl, jeder Ballverlust, den wir haben, den macht Hamburg sofort gefährlich. Das hast du ja auch
Ja,
gerade
ja.
gesagt, Thomas.
Ja,
Schnell,
ja.
schnörkellos nach vorne, da war es sofort gebrannt. So. Dann muss man wirklich, finde ich auch, so jemanden wie Daniel F. Hadli halt auch nochmal nennen. Ich habe ein bisschen auf den geachtet und hat man dann so gedacht, das wäre eigentlich einer für den FCM. So, wie gut ist denn der bitte? Das war mir, also so, das ist mir jetzt, ihr habt den ja eine Weile nicht mehr gesehen, aber da waren so viele Szenen dabei, die du erzählt hast, Thomas. Da gab es mehrere von, wo der einfach klug in Räume läuft, Sachen
Ja, das
so
ist
und
ja.
einfach so Kleinigkeiten macht. Das ist dann schwer zu
Das ist ja das,
erklären.
was der, das ist ja das, was der im letzten Jahr bei uns auch schon gemacht hat. Das war, er war
Ja.
letztes Jahr der Spieler mit den meisten abgefangenen Bällen in der Liga. Ich glaube, er
Genau.
ist da dieses Jahr auch wieder sehr weit vorne mit dabei. Und ja, genau das. Und das habe ich auch gemeint, als ich gesagt habe, du musst versuchen, diesen Spieler 1:1 zu ersetzen, auch wenn das wahrscheinlich nicht funktionieren wird. Aber du musst ihn
Ja.
auf der Position, musst du, weil so ein Spieler im Mittelfeld brauchst du, und das ist ja auch interessant bei Elfadi, der bestreitet relativ wenig Zweikämpfe, weil er eben so gut antizipiert, dass er meistens vorher am Ball ist.
Genau.
Und das ist eine Qualität, die uns diese Saison, das hat man jetzt gerade gegen den HSV gesehen, weil die oft auch diese Sechserräume bespielt haben,
Genau.
das fehlt uns einfach diese Saison. Ja, so ein
Genau.
Spieler, der dann in solchen Spielen eben einfach auch mit klugem Stellungsspiel einfach auch mal Bälle im Keim erstickt und sagt so, nee, vergiss es.
Genau. Ja, und dann halt auch
Ja.
sich teilweise sehr klug auch in die Offensive so eingeschaltet hat. Ich habe da eine Szene vor Augen, da gibt es einen Ballgewinn oder vielleicht auch Spielaufbau vom HSV hinten raus und dann startet Elf Hartley und ich denke mir die ganze Zeit so, wo will denn der hin? Weil der irgendwie sozusagen aus seiner Perspektive sozusagen vom zentralen defensiven Mittelfeld so nach rechts oben lief, so auf die Außenbahn irgendwie und trottete da so lang und dann kriegte der irgendwann nach drei Stationen kriegte der den Ball halt bloß die Fußspitze ran und macht den Ball so gefährlich für den, ich glaube, Königsdorfer oder so. Also eine ganz simple, der wusste einfach, der muss in 10 Sekunden genau da stehen, deswegen ist er da hingelaufen. Macht eine Aktion mit der Fußspitze, das Ding wird gefährlich. Das war stark, das war wirklich stark und da gab es ein paar Sachen. So, und die dritte Nummer, die im Stadion sehr, sehr auffällig war und vielleicht kam das im Fernsehen auch rüber, aber ihr habt es, glaube ich, jetzt auch schon angesprochen, war ja wirklich die komplette, vollständige Abwesenheit jeglicher Form von Körperlichkeit. Das war ja nicht zu fassen. Das war nicht
Krass.
zu, ja, alle so. Und ich habe dann irgendwann so am Ende des Spiels, so gegen Ende des Spiels, so gedacht, okay, also jedes Mal, wirklich jedes Mal, wenn der HSV in unserem Strafraum ist, und das waren die häufig, hatten die Platz, den sie im Training nicht hatten. So, da war niemand in der Nähe, so, ja. Und ja, so, das alles, so diese drei Gründe reichen ja schon. Ne? Und dann gewinnst du gegen ein Top-Team halt nicht. Und da hätten wir, glaube ich, wirklich nur eine Chance gehabt, also wenn du eine Top-Leistung abrufst. Und dann wäre es interessant geworden. So,
Ja,
und
und wenn wir
das war
Hamburg
es halt
alle 11
nicht.
vom Platz gegangen wären, dann hätten wir noch eine Chance gehabt, ja.
Vielleicht, ja, vielleicht, aber ja, wie gesagt, war halt für uns ein gebrauchter
Ja.
Tag. Der HSV hat sehr, sehr, sehr gut gemacht.
Ja, also in der Verfassung, also ziehen die jetzt so bis zum Saisonende durch, gehen die
Ja,
als
ja, ja.
Tabellenführer hoch. Also das ist
Ja.
völlig außer Frage.
Ja, und das ist auch völlig in Ordnung
Also.
so halt. Ja. Auch das dritte Tor, das wollte ich ja Dompe andichten, das war dann ja aber auch Königsdorfer, wie ich dann in der Wiederholung,
So,
also
Königsdorfer, ja.
als ich mir das nochmal angeguckt habe halt, wo ich dann auch so dachte, okay, er hat den Ball, er hat den Ball, er hat den Ball immer noch, er hat ihn immer noch. So, und jetzt ist er drin. Okay, gut. Ja, naja.
Ja, aber auch da, das ist aber auch wieder, weil sich da gleich wieder alle so ein bisschen auf den Pfeifer eingeschossen haben, wo ich mir dann denke, nee. Nee, dieses Tor ist halt auch ein Beispiel für unsere, dann doch für die argen Schwächen, die man, wenn der Gegner in der Lage ist, sie zu bestrafen, die unser System einfach hat.
Ja.
Weil Pfeiffer orientiert sich in der Szene einfach erstmal zu einem Gegenspieler, der sich hin zu ihnen orientiert. Das meine ich, Hamburg hat es auch überragend gespielt. Er läuft dann ein, zieht Pfeiffer erstmal mit, so zieht Pfeiffer raus. Königsdorfer kommt dann über die Seite, wo ich mich frage, wo ist eigentlich der Gegenspieler von Königsdorfer? Wer auch immer das auf der rechten Seite dann war in der Szene. Wo ist der Gegenspieler? Warum kann denn links außen, das ist ja dann nach meiner Lese, ist das ja dann eigentlich dann Gegenspieler, entweder der rechte Schienenspieler oder der halbrechte defensive Mittelfeldspieler, der dann dort spielt, der sich dahin orientieren muss, aber die sind ja beide nicht da. Beziehungsweise trotten nur hinterher. So, dann, wie gesagt, orientiert sich Pfeiffer erst zu dem Spieler, der den Weg zu ihm geht, was in meiner Meinung richtig ist. So, und dann muss er sich entscheiden. Jetzt muss ich zu Königsdörfer hin. Dann täuscht er einen Schuss an und dann macht Pfeiffer halt diese Blockbewegung. Ja, und dann sieht er natürlich nicht gut aus. Aber wie willst du denn mit 1,96 auch gut aussehen, wenn dann ein Spieler an dir vorbeidribbelt? Da kannst du nur schlecht aussehen.
Naja, und der ist in vollem Lauf.
Und
Das
der ist
kommt
im
ja noch,
vollen
da
Lauf. Und
kommt ja noch
dann ist für
dazu.
mich auch noch eine Frage. Ich möchte ihm das Tor nicht ankreiden, darum geht es nicht. Aber ich finde auch da, Dominik Reimann steht für meinen Geschmack zu weit in der Mitte. Ist die kurze Ecke zu weit auf bei dem Tor?
Okay.
Ist einfach die kurze Ecke zu weit auf? Er steht dann meiner Meinung für meinen Geschmack steht er zu weit in der Mitte. Weil der Schussweg ins lange Eck, da steht noch ein Tobi Müller mit dabei. Also der ist eigentlich abgedeckt. Weiß ich nicht. Also wie gesagt, ist für mich kein Torfehler, aber es ist eben. Für meinen Geschmack steht er ein, zwei Schritte zu weit zentral. Und deswegen ist die kurze Ecke offen und Königsdörfer bestraft das gnadenlos und zimmert ihm das Ding da rein.
Ja, genau. Ja, da war da der Deckel drauf. Ja, also, wie gesagt, sportlich ein völlig gebrauchter Tag. Jetzt können wir noch mal so ein bisschen, weiß ich nicht, vielleicht noch mal so ein bisschen atmosphärisch kurz gucken, was noch so passierte. Also, was zwischenzeitlich noch passierte, war, dass eine relativ lange Zeit kein Support aus beiden Kurven kam. Das lag daran, dass auf der Nordtribüne offenbar ein Clubfan gestürzt, also auch schwer gestürzt war, eine Treppe darunter gedonnert ist. Hab dann nur gesehen, dass dann eben unter einer großen Blockfahne dann die Sanis da am Start waren und das auch echt, also tatsächlich lange gedauert hat. Und da auch nochmal Dank an die Hamburger Kurve, dass sie das irgendwann mitgeschnitten haben und dann auch ruhig waren. Also da weiß jetzt nicht, was da war und wie es ausgegangen ist, aber in jedem Fall auf jeden Fall nochmal eine gute Besserung und hoffentlich ja nicht ganz so schlimm, hoffentlich einigermaßen glimpflich dann noch. Ansonsten stimmungsmäßig gab es ja bei uns eine schöne Choreo, so wo wo so eine Weile mit den Sichtverhältnissen ein bisschen merkwürdig war. Beim HSV gab es zur zweiten Halbzeit, so ein, glaube das war zweite Halbzeit, so ein Intro mit so ja
Ja, war zweite Halbzeit.
Also sozusagen Block 3 geteilt und in diesem HSV-Banner und so. Und ich glaube, Hamburg hatte auch noch ein bisschen Restbestände von Silvester. Also die haben ja irgendwie auch gefühlt alle 3 Minuten da irgendeine Fackel angezündet. Was dann zu einer, wie ich fand, sehr niedlichen, ich weiß gar nicht, ob euch das schon mal aufgefallen ist, mir ist das jetzt das erste Mal aufgefallen, zu einer recht niedlichen Durchsage vom Stadionsprecher führte, die so in die Richtung ging. Und da war das Wording schon spannend, ne? Also ich sagte so, ja, wir sind vom DFB angehalten, euch darauf hinzuweisen, dass Pyrotechnik halt jetzt irgendwie nicht geht und so, ne? Weil normalerweise gibt es doch immer so Jammer- und Heuldurchsagen, so von wegen, ihr gefährdet euch und andere, lasst das bitte jüdi jüdi. Und jetzt war so die Ansage, naja, wir müssen euch darauf hinweisen, obwohl wir es eh nicht verhindern können. Das fand ich irgendwie cool. Ich weiß auch nicht. Hat mich da so ein bisschen abgeholt. Genau, ja. Also das vielleicht noch so ein bisschen zum Drumherum. Und jetzt so auch die Frage, Thomas, du hattest ja die These, haben wir darüber telefoniert oder hast du das letzte Woche auch im Podcast kundgetan, dass es eigentlich egal ist, wie das Spiel ausgeht, weil sich sozusagen an der Tabellenkonstellation wenig ändern wird, ne?
Das habe ich letzte Woche gesagt, ja.
Aber so ganz so ist es ja nicht, ne? Weil wir jetzt sozusagen zwar immer noch nur 3 Punkte Rückstand haben auf einen Relegationsplatz, aber jetzt bis zum ersten direkten Aufsteiger sind es jetzt schon 5. Also jetzt gibt es da schon,
Ja.
glaube ich, eine Lücke, ne? Die
Aber spielen alle noch oben gegeneinander,
Okay.
außer Hamburg und Köln und wir gegen Köln und Hamburg. Ansonsten, glaube ich, kommen da noch ein paar direkte Duelle. Also von daher, also Kaiserslautern hast du ja gesehen, verliert in Paderborn. Jetzt ist Paderborn wieder voll in der Verlosung mit drin. Die waren ja eigentlich auch schon weg.
Na, das stimmt.
Jetzt sind die wieder voll mit drin. Also mal sehen, wer denn in 3 Wochen wieder dabei ist, mit dem man jetzt noch nicht rechnen muss. Ich habe da so eine These. Ich tippe da auf Nürnberg, dass die da oben auch nochmal
Nürnberg.
reinrutschen. Jo,
Okay.
6 Punkte Rückstand sind es bloß auf den Relegationsplatz für Nürnberg.
Naja, das ist
Es
wahr.
würde mich nicht wundern, wenn die irgendwie da oben jetzt auch nochmal
Naja,
reinrutschen. Also,
vier sogar nur. Also
oder sogar
sechs,
nur vier, siehst
na,
du?
6 auf den direkten Aufstiegsplatz und
Ja,
vier,
naja.
sagt die Tabelle hier, auf den Relegationsplatz sozusagen. Ja, genau. Ja, naja, und jetzt, also ist jetzt sozusagen jetzt die Zeit der Saison, wo ich dann schon nochmal öfter auf die Tabelle gucke und da ist ja das Hannover-Spiel, das ist ja dann das nächste Pflichtspiel, was wir haben. Ist ja schon interessant, ne? Also Tabellennachbarn, beide 42 Punkte, das wird auch wieder
Ja, also
wichtig.
machen wir uns nicht, wenn du das verlierst und oben gewinnen alle,
Bist du raus, gell?
dann teile ich deine Themen. Raus bist du noch nicht, aber dann wird es natürlich schwer.
Ja.
Dann wird es schwer. Aber ja, wie gesagt, ich glaub nicht, dass da oben, bis auf den HSV, wo ich mir jetzt ziemlich, also wo ich mir nach der Leistung dann doch recht sicher bin, dass die dann doch wegmarschieren werden da oben jetzt. Köln muss man gucken. Da sind jetzt natürlich auch zwei wichtige Spieler zurückgekommen oder drei sogar.
Ja, und die ziehen ihre Spiele auch, ne? So
Mit
gerade.
Lempole, Uth und ich glaube, Martel ist zurückgekommen. Also die haben jetzt auch wieder Stammspieler dazu bekommen, die ihnen schon gefehlt haben. Und ich glaube, deswegen, ja, Köln wurschtelt sich halt so ein bisschen durch. Ja, die ziehen ihre Spieler halt am Ende. Genauso ist es.
Die ziehen die halt,
Und
genau. Und das ist halt
ja, genau.
so.
Die winnen am Ende. Genauso ist es. Ja. Und das ist
Ja.
halt das ist letzten Endes nachher das Entscheidende. Ja, dass du dann eben solche Dreckspiele auch gewinnst. Genauso wie Paderborn führen 3-0. Lautern macht es 3-3. Und das war ja auch ein komplett geisteskrankes Fußballspiel. Also, das ist ja, ich habe ja auch nicht nach 15 Minuten, was passiert denn da bitte? Da haben die ja schon 3-0 geführt gegen Karlsruhe und auf einmal steht es nach 60 Minuten, steht es auf einmal 3-3. Ja, und dann macht aber Paderborn am Ende in einem völlig verrückten Spiel am Ende noch zwei Tore. Also, das hätte auch 4-4 oder 5-5 ausgehen können. Völlig verrücktes Fußballspiel. Also,
Die
und
kommen noch
auch
zu
verdienter Sieg von Paderborn.
uns, oder?
Karlsruhe kommt zu uns, ja. Ich
Na,
glaube,
Paderborn
Paderborn muss
auch,
mal
oder?
hin. Nee,
Paderborn ist
Paderborn ist
mit.
auswärts, vorletzten
Achso.
Spieltag.
Okay. Ja, na gut, okay. Also du hast schon recht. Da sind schon noch ein paar Spiele zu spielen, die dann auch richtungsweisend sein können. Aber Hannover wird interessant. Also darf man einiges erwarten, oder eben auch nicht. Und dann weiß man,
Haben wir jetzt nicht, haben wir jetzt nicht Hannover und dann Kaiserslautern?
ja, oder andersrum.
Richtig.
Nee.
Kaiserslautern ist das nächste Heimspiel am 6. April.
Genau,
Ah,
ja,
okay.
dann erst dann Hannover auswärts und dann Kaiserslautern, ja. Also das sind dann wirklich 2 6-Punkte-Spiele, ja. Wenn du die gewinnst, beide, dann bleibst du definitiv oben dabei. Wenn du eins verlierst schon, würde ich sagen, kommt, ist natürlich irgendwo abhängig von den anderen Ergebnissen. Aber wenn du eins verlierst, könnte es schon eng werden, ja.
Ja,
Also
genau.
in Sachen Aufstieg, deswegen ist es ja trotzdem eine verdammt gute Saison, da müssen wir uns ja
Ja,
nicht drüber streiten. Das ist ja, glaube ich,
genau.
ja, also geht es jetzt hier rein um den Aufstiegskampf noch, in dem du ja immer noch mit drin bist. Du hast nur 3 Punkte Rückstand auf den Relegationsplatz.
Ja, und auch das ist für mich immer noch einigermaßen irre, dass ich sozusagen in der zweiten Bundesliga darüber spreche, dass der erste FC Magdeburg tatsächlich einer der Namen ist, die du nennen musst, wenn es darum geht, in die Bundesliga aufzusteigen. Das ist schon einigermaßen immer noch abgefahren für mich. Ich finde das krass, aber und schön. Also das kann man ja wirklich, wirklich auch genießen. Und ja, wir werden nicht absteigen. Und jetzt können wir gucken, ne, was da noch so läuft. Ich wollte jetzt, ach genau. Weil du gerade sagtest, Thomas, gute Saison und so, wollte ich nochmal kurz dann sagen, das Atmosphärische nach dem Spiel nochmal ein bisschen ausführlicher vielleicht aufgreifen, weil dann eben die Mannschaft vor die Kurve kam. Die sahen alle re reichlich bedröppelt aus, also die wussten schon auch, dass das jetzt nichts war. Aber ich habe ja auch immer mal so ein bisschen gemeckert, dass man dann nach einer schlechten Leistung dann die Mannschaft noch so feiert. In dem Fall fand ich es aber richtig. Also Vorsänger sagten dann auch hier, also Nico in dem Fall, glaube ich, naja, wie gesagt, scheiß Tag, doof gelaufen, war halt nicht mehr drin, aber gab dann trotzdem auch nochmal so ein bisschen Gesang und auch Support aus der Kurve und so mit dem Subtext einfach auch mal als Dankeschön für die geile Saison bisher und so ein bisschen Aufrichten der Mannschaft und so, das fand ich irgendwie gut, weiß ich nicht. Also hat gut mit mir gesessen, fand ich auch wirklich passend, trotz des Kackspiels, die da so ein bisschen aufzumuntern nochmal für die nächsten Spiele. Und dann gucken wir mal, wo die Reise einfach noch hingeht. Ey, und wenn wir am Ende Siebter werden oder Achter, ist okay für mich. Also so, ne? Also alles cool. Jetzt gucken wir mal, was noch gehen kann.
Also letzte Saison wäre Hamburg zu dem Zeitpunkt mit 48 Punkten Dritter gewesen, ja.
Naja, siehst du. Ja.
Mit auch schon 6 Punkten Rückstand auf den Tabellenführer.
Ja.
Und wir wären mit unseren 42 auch Fünfter, genauso wie diese Saison. Aber mit 7 Punkten Rückstand auf den Tabellenzweiten.
Okay.
Also da siehst du dann schon, dass das eben die Saison auch alles ein bisschen schwächer ist da oben, ja.
Absolut, ja, absolut. Na, mal gucken. Mal gucken, ob wir es nutzen können. Habt ihr noch wichtige Dinge zum HSV-Spiel? Irgendwas nicht angesprochen, Kerstin? Was macht dein siebenseitiger Stichpunktzettel?
Ja, nee, ich war ja quasi fast im Urlaub. Da habe ich mir erlaubt, keinen Stichpunktzettel
Was?
anzufertigen. Ja,
Okay,
sorry.
der ist gut, alles gut, ist nicht schlimm. Thomas, hast du noch was?
Nee, ich war nur überrascht, beziehungsweise, also ich fand es halt krass, dass man bei Hamburg halt das Fehlen von Davy Selke und Robert Glatzel überhaupt nicht bemerkt hat,
Schlimm,
ja. Also
oder?
das fand ich schon krass, ja. Also,
Ja.
dass da wirklich zwei Top-Stürmer dieser Liga fehlen. Und du merkst es halt überhaupt nicht.
Ja.
Das fand ich schon krass.
Ja, die bringen, weißt du, die bringen in der 73. oder so das Ferrei von der Bank. Wo ich mir auch
Ja,
denke, okay,
ja.
kann man machen.
Der
Kerstin?
kleine Hoffnungsschimmer, den wir hatten, so nach dem Motto, na ja, aber Davy Selke ist ja gelb gesperrt. Ja, nee, das zerstob sehr schnell.
Ich glaube, wir müssen auch mal aufhören, hier im Podcast, wenn wir irgendwie, wenn es gerade für die Mannschaft gut läuft und wir ein schweres Spiel vor der Brust haben, so euphorische Siegtipps zu machen. Ich habe dann nämlich, da habe ich nämlich auch dran gedacht, als ich im Stadion war. Ich dachte so, irgendwie habe ich das Gefühl, jedes Mal, wenn wir glauben, jetzt hauen wir richtig einen raus und dann so voll euphorisch tippen, geht's meistens ganz schön in die Binsen.
Ja, es war ein Herztipp, ja. Also
Klar.
vom Kopf habe ich schon mit so einem Spiel gerechnet.
Naja.
Also das war schon, ich habe schon
Sagst du
irgendwie so,
jetzt?
nee, ich hatte wirklich so, ich habe zu meiner Tochter gesagt, als ich eingeschaltet habe, da wusste ich auch noch nicht, wie es steht. Als ich eingeschaltet habe, habe ich gesagt, pass mal auf, Magdeburg liegt bestimmt schon hinten. Und dann zack, stand es 1-0 für Hamburg. Also, ja.
Ja,
Und dann fiel auch in
aber
der
denk.
Szene, also eine halbe Minute später, nachdem ich eingeschaltet habe, fiel das 2-0. Also,
Liegt also an
ja.
dir, Thomas.
Ja, kann ich mit
Nee,
leben.
aber nein, aber jetzt mal im Ernst, das kennzeichnet doch aber auch die gesamte Saison.
Ja.
Überlegt mal, wie wir jedes Mal dachten, so, oh ey, auswärts, das haben sie jetzt so spielerisch und super gemacht. Wieder gewonnen. Jetzt wird's aber zu Hause. Jetzt wird's aber wirklich zu Hause. Das haben wir im September gesagt, das haben wir im Oktober gesagt, das haben wir im November gesagt, das haben wir im Dezember gesagt, das haben wir nach den 3 5:2 Auswärtssiegen gesagt. Also, wir machen das weiter mit dem Ergebnistipp, weil es einfach eine zauberhafte Rubrik ist und schauen
Korrekt.
dann, was die Realität bringt.
Genau, nur dass wir heute auf Ergebnistipps wahrscheinlich verzichten müssen, es sei denn, ihr wollt das Freundschaftsspiel-Ergebnis tippen, können wir machen, aber
Nee, lass mal.
genau, aber das wäre dann jetzt tatsächlich auch der nächste Schwenk, den ich gerne machen wollen würde. Ich würde nämlich zumindest nochmal ganz, ganz kurz oder vielleicht auch länger, je nachdem, wie ihr Bock habt, auch nochmal auf Opole schauen, also auf das Testspiel jetzt am Freitag. All dieweil, naja, das schon, glaube ich, eine besondere Sache wird, vor allem auch für diejenigen Leute, die hinfahren und so. Ich würde, wenn ihr gestattet, nachher oder gleich oder wie auch immer, nochmal einen längeren Absatz hier aus dem Planet MD zum HSV-Spiel vorlesen. Da geht es ums Opole-Spielen mit noch ein paar Reisetipps und so, weil das, glaube ich, schon, also da weht in Polen schon, glaube ich, nochmal ein anderer Wind. Genau, aber da können wir ja schon nochmal drauf gucken auf den Test jetzt, der sehr, sehr cool wird. Also Opole wird dann ein Stadion einweihen mit dem Spiel. Und ich habe jetzt hier durch Block U und den Planet auch gelernt, dass die jetzt sogar in der Hinrunde wohl irgendwie Spiele, wartet mal, genau, die Liga-Heimspiele haben sie sogar extra gedreht, damit das Spiel gegen den FCM tatsächlich auch das erste Spiel vor Ort in dem neuen Stadion ist.
Wow.
Was krass ist und auch erklärt, warum ich eine merkwürdige Spielverlegung gefunden habe. Genau, aber Opole ist, da gibt es eine Bilanz, die so aussieht, also die ich gefunden habe bei Fußballdaten, ist die, dass wir 2 Spiele gegen die gemacht haben. International natürlich, ein Sieg, ein Unentschieden, 3-2 Tore, ist aber schon einige Monde her. Und das letzte Spiel gegeneinander war in der ersten Runde des Europapokals 77-78. Da gab es zu Hause ein 1-1 Unentschieden. Ich konnte jetzt bei Fußballdaten leider nicht sehen, wer da bei uns gespielt hat und oder der Torschütze war. Aber das ist jedenfalls passiert. Und ansonsten kann man zu Odra Opole noch sagen, dass die in der ersten Liga spielen. Das ist in Polen die zweithöchste Spielklasse. Erste Spielklasse heißt ja bekanntermaßen Ekstraklasa. Und da haben die 23 Spiele gemacht und spielen eine nicht so gute Saison. Also 23 Spiele, 4 Siege, 8 Unentschieden, 11 Niederlagen. Tabellenplatz 16 ist der erste Abstiegsplatz mit 20 Punkten und nach 23 Spielen 19 Tore, 47 Gegentore. So, letztes Spiel bei einer Mannschaft, deren Namen ich garantiert falsch ausspreche, Stalowa Wola, ging 0-0 aus und der beste Torschütze bei Opole laut transfermarkt.de ist Edwin Muratovic. Mit starken 4 Treffern. Und dann gibt es 3 Spieler, die sich die meisten Vorlagen teilen mit 2. Also ich würde jetzt mal mich ganz weit aus dem Fenster lehnen und sagen, offensiv klemmt da so ein bisschen die Säge bei Opole. Was habt denn ihr, also hat das Spiel irgendwie Relevanz für euch? Also werdet ihr euch anschauen oder wie ist denn das für euch? So, Opole, Thomas. Sag mal, was verbindest du damit? Oder nix? Oder guckst es dir an?
Tatsächlich nichts und nee, weil ich zu dem Zeitpunkt was vorhab.
Ah, okay.
Also ja, also nee, also ist schön, also ich freue mich für alle, die hinfahren können. Viel Spaß dort vor Ort. Ja, genau.
Genau, Kerstin? Opole-Vibes?
Theoretisch wäre es ja möglich. Das Spiel findet ja, glaube ich, abends statt, zu einer spannenden Zeit, irgendwie 18:45 oder so ist
Ja,
Anpfiff.
ja,
Ja,
ja.
und wir wissen ja auch seit letzter Woche, dass es definitiv gestreamt wird. Schauen wir mal. Also ich glaube, die Familie wäre nicht abgeneigt. Aber pff, kann ich jetzt auch noch nicht zu 100% sagen, ob wir diesem Fußballspiel frönen.
Okay, na, ich könnte mir tatsächlich vorstellen, da mal reinzuschauen, auch weil ich gespannt bin, wie die aktive Fanszene das Spiel begehen wird. Also die werden ja da organisiert hinfahren, Block U, und da hoffentlich ordentlich einen abreißen. Ich würde gerne hier aus dem Planet noch ein paar Zeilen vorlesen, als kleinen Service, sozusagen für diejenigen, die den Planet vielleicht nicht in der Hand gehalten haben, jetzt nach dem Heimspiel, aber nach Polen fahren werden. Und ich glaube, letzte Woche gab es da auch einen Infoabend. Und würde, genau, geht da jetzt, also lese jetzt einfach mal ein bisschen was hier vor. Genau. Also, obgleich zwischen Odra und uns keine Rivalität zugrunde liegt und der Fokus auch bei den Polen eher auf dem neuen Stadion liegen wird, gilt insbesondere für individuell anreisende Clubfans, die Gepflogenheiten im Land des Gastgebers nicht außer Acht zu lassen. Grundsätzlich sind Fans als solches bei der Staatsmacht und auswärtsreisende Fans zusätzlich bei gegnerischen Fanszenen nicht sonderlich populär. So, das ist ja so ähnlich wie bei uns, aber da glaube ich nochmal eine andere Note. Während Ersteres, also, ja, nicht, während Ersteres vermutlich dafür sorgen wird, dass wir uns in Opole selbst mit den örtlichen Polizeieinheiten rumschlagen dürfen, sollte Zweiteres dafür sorgen, dass bei der Anreise umsichtig zu sein, Schal und Fahnen schwenkend durch polnische Städte zu ziehen, kann schon mal für blaue Augen sorgen. Seid ihr also verteidigungsbereit, beziehungsweise lasst solche Dinge, falls ihr euch im Fall der Fälle nicht verteidigen könnt oder wollt. Das gilt nicht nur, aber insbesondere für die Gegenden um Legnica und Breslau, wo jeweils relevante Fanszenen beheimatet sind. Am Gästeeinlass selbst wird voraussichtlich die Personalisierung der Tickets intensiv geprüft. Zumindest ist das unsere Erfahrung aus unseren vielen Besuchen von Spielen mit Hutnik. Und wir haben aktuell wenig Grund zur Annahme, dass die lokalen Behörden dies bei diesem Kick unterschiedlich handhaben. Bringt also ein wenig Zeit für den Einlass mit. Weiterhin gilt in Polen ein Verbot für Alkoholgenuss in der Öffentlichkeit. Insbesondere rund um Fußballspiele nerven die polnischen Bullen einfache Fans aus solchen nichtigen Anlässen gerne mit unendlichen Schikanen. Seid ihr entsprechend vorbereitet und steckt das Bier rechtzeitig in die Innentasche, wenn die Polizei auftaucht. Genau. So im Stadion, Zaunfahnen können entsprechend angebracht werden, wenn sie auch verteidigt werden können. So, Fanszene des Gastgebers gehört nominell sicherlich nicht zu den ganz großen Nummern, ist aber treu und wenn notwendig auch schlagkräftig. Genau. So, also das vielleicht mal so als kleiner Reisetipp für diejenigen, die fahren, wobei ich jetzt aber auch mal davon ausgehen würde, dass diejenigen, die sich da auf den Weg nach Polen machen, sich da vorher auf jeden Fall auch informieren. Ich bin sehr, sehr gespannt. Wie das wird und was die Leute, die mitfahren, dann berichten werden. Genau, das wären jetzt so ein paar Opole-Sachen. Und ich habe jetzt bei euch schon rausgehört, dass wir dann wahrscheinlich eher in den sonstiges Blog einmünden, oder? Sonst hätte ich nämlich jetzt nichts mehr hier zu unseren polnischen Freunden. Ich höre keine Widerworte, das ist gut.
Kann man ja nichts zu sagen, also.
Was? Wozu? Zu sonstiges?
Zu dem Spiel, also.
Ja, naja, dann machen wir hier sonstiges. Zack. Haben wir von Steffen noch was offen? Von unserem Podcast-Paten? Ich glaube nicht, ne? Weil Relegation hatten wir doch schon so ein kleines bisschen mitbesprochen. Vor 2 Wochen, oder nicht?
Was hat er, was war das noch alles?
Wenn das die Frage war, weil du gesagt hattest, es ist eine Frage, die eigentlich erst nach dem HSV-Spiel relevant wird.
Ja, genau,
Genau,
irgendwie.
genau,
Aber
genau.
das war das Relegationsthema. Das hatten wir letzte Woche, glaube ich, schon
Genau. Da.
besprochen, ja.
Genau, also können wir Relegation, das haben wir gemacht. Genau, richtig. Ach, apropos Sonstiges, wir haben einen Hörerhinweis bekommen zum Thema Connor Kempinski. Sollen wir das hier noch schnell mitteilen?
Ja, dazu werde ich dann allerdings auch was sagen.
Ja, mach das mal, das ist gut. Okay, also dann würde ich erstmal, warte mal, ich muss mal die Mail finden, ganz schnell hier noch vom Kollegen. Das heißt also, wir haben vom Podcast-Paten nichts mehr offen, das ist schön, aber was ist das denn hier? Und zwar schöne Grüße an Marc, der uns geschrieben hat und schrieb, ob er mal klugscheißen darf. Das darf er natürlich, weil wir das ja auch ständig machen. Geht es um diese Krempitzki-Sache, über die wir uns hier mehrfach mokiert haben. Und er schreibt, es ist leider streng genommen die korrekte, da polnische, also es ist leider streng genommen der korrekte, da polnische Name, korrekte Aussprache. Connor hat ja polnische Wurzeln. Im Polnischen sprichst du den Namen exakt so. Krempiki ist dann nur die eingeruhrpottete Variante, streng genommen aber falsch, schreibt Marc. Schöne Grüße. Ja, Kerstin, hau raus. Was ist dein Gedanke dazu?
Grundsätzlich erstmal alles, was er schreibt. Aber es ist ja nun mal so, dass Sprache lebendig ist und das macht ja tatsächlich auch vor den Namen nicht halt. Und bis vor 2 Generationen wurde zum Beispiel mein Nachname auch noch komplett anders ausgesprochen. Und jetzt wenn es dann sozusagen, wenn man dann in ein anderes Land kommt und dort eher sozusagen harte Laute angesagt sind, warum auch immer, dann kommt das schon vor, dass sowas dann auch anders ausgesprochen wird. Am Ende würde ich immer danach fragen, wie stellt er sich selber vor, wie wird er durch den Stadionsprecher vorgestellt, weil ich dann davon ausgehe, dass er dort auch gesagt hat, wie er möchte, dass sein Name ausgesprochen wird. So. Und na klar, man braucht immer da sozusagen auch eine kulturelle Offenheit und ich glaube, dass wir die auch haben. Wir haben ein sehr internationales Team. Aber ich gehe davon aus, dass Connor, als er zu uns gekommen ist, gesagt hat, dass es für ihn okay ist, dass man sozusagen dieses eingedeutschte CK spricht. Und von daher, ja, auf der anderen Seite ist es absolut dann korrekt und wir können es, glaube ich, jetzt auch dann besser einordnen, wenn andere Kommentatoren, die sich vielleicht auch im Polnischen besser auskennen, sagen, hey, ich spreche ihn weiter Krempelski aus.
Ja, aber also ich wäre mir jetzt schon relativ sicher, dass Conor Krempicki selber sagen würde, er heißt Conor Krempicki, oder?
Ja.
Ja, ne? Okay. Na
Also, weil
gut.
sonst hätte es, glaube ich, in all den Jahren, die er bei uns inzwischen ist, auch schon mal da eine Korrektur gegeben. Also, ich glaube, so viel
Wahrscheinlich.
Selbstbewusstsein hat er da.
Ja, wahrscheinlich, genau. Na gut, aber dann haben wir das hier auch noch mal abgebildet. Was jetzt natürlich offen ist, ist die Frage, wie man deinen Nachnamen vor 2 Generationen noch ausgesprochen hat. Aber das können wir gerne dann im Nachgespräch noch mal vertiefen.
Genau,
Ich muss ja wissen,
das.
ich muss ja wissen, wie ich dich in Zukunft ansprechen muss. Genau, ich ja
Okay.
sozusagen das dann irgendwann mal rausholen muss. Genau, aber Kerstin, wo du doch gerade so schön im Flow bist, habe ich jetzt hier aus der letzten Woche noch stehen. Money, Money, Money und dann ein Pfeil und dann steht hier Kerstin. Ich habe vergessen, worum es da ging. Hau raus.
Das war eigentlich nur ja, eine Wirtschaftsmeldung am Rande. Weil wir uns ja so oft darüber unterhalten, Kommerzialisierung, ja, nein, vielleicht. Dazu passt vielleicht die Meldung, die vor einer Woche rausgekommen ist oder vor anderthalb, dass die Clubs der ersten und zweiten Bundesliga in der vergangenen Saison einen Rekordumsatz erzielt haben und die Corona-bedingten Einbrüche damit endgültig überwunden haben.
Super.
Und in der Spielzeit 23/24 betrug der Gesamterlös der 36 deutschen Profivereine. Na, was schätzt er? Richtig, 5,7, nee, 5,87 Milliarden Euro
Alter Verwalter. Ich hätte Milliarden hätte ich jetzt gesagt, aber also ja, okay.
und lag damit nochmal 12% über dem Rekordwert aus der Saison 22/23.
Na.
Und aber immerhin, angeblich, so DFL, flossen davon 1,66 Milliarden auch an Steuern und Abgaben in öffentliche Kassen.
Na,
So.
hervorragend.
Ein Grund war, dass wieder mehr Tickets abgesetzt wurden. 20,7 Millionen, auch ein neuer Höchstwert. Und auch spannend, es arbeiten inzwischen 62.000 Menschen in und um den Profifußball herum.
Ja, ist
Also auch
schon eine
das
Größe, ja.
ist ein Rekord. Allerdings, und ich glaube, das ist so ein bisschen wieder dieses Wasser, was man dann in den Wein kippt. Und ich weiß nicht, ob das eine Fußballphrase ist, aber mein Phrasenkonto muss dringend aufgefüllt werden.
Check.
Es gibt nur 9 Clubs in der ersten und nur 8 in der zweiten, die tatsächlich in der Saison schwarze Zahlen geschrieben haben. Die DFL erklärt dazu, Profitabilität aus dem operativen Geschäft sei keine Selbstverständlichkeit. Ich denke mir so, ja, yeah, it's obvious. Ja, ansonsten alle finden es toll und wie schön und wie wichtig wir sind. Wirtschaftliche Dimension, positiver Einfluss auf die Gesellschaft. Unsere Stadien sind Orte, in denen Menschen aus allen Richtungen und Schichten der Gesellschaft zusammenkommen und
Ach.
gemeinsam Emotionen und unvergessliche Momente aus- und erleben können.
Ja, unvergessliche Momente.
Hans-Joachim Watzke.
Ja, hajo, alles klar. Nee, ist doch schön. Das korreliert jetzt aber dann negativ mit der höheren Frequenz an Marketing-Mails vom FCM, oder? Ich weiß nicht, ob das bei euch auch aufpoppt, aber ich kriege jetzt irgendwie in einer relativen Häufung irgendwelche Angebote. Also so Hummel-Sale und irgendwelche anderen Sachen. Und ich kriege das irgendwie immer doppelt. Ich habe da aus irgendeinem Grund 2 E-Mail-Adressen hinterlegt, deswegen kriege ich die Mails
Leider
immer
bin ich
zweimal.
im Spam-Ordner.
Ah, okay. Kriegst du gar nicht, Thomas. Aber
Nee, fliegt bei mir alles. Ich weiß nicht warum, es fliegt bei mir alles ins Spam-Ordner. Keine Ahnung.
ich
Also,
kann mir das auch gar nicht erklären. Wirklich. Naja, schön. Aber ist doch cool. Also, dem deutschen Profifußball geht es finanziell offensichtlich ganz okay. Das Argument müssen wir dann mal wieder ranziehen, wenn uns wieder irgendjemand erklären will, dass jetzt ganz dringend Investoren gebraucht werden, um ja, ganz viel Geld zu verdienen. Genau. Okay, cool. Da haben wir das auch.
Aber die Investoren sollten ja nicht da sein, um ganz viel Geld zu verdienen.
Nee, stimmt. Aber die haben ganz viel Geld. Sonst wären es ja keine Investoren. So.
Ja, das ist auch Sinn und Zweck eines Invests.
Korrekt. Das ist vor allem das Geld, was sie da reinstecken, dann halt unfassbar zu vermehren auch. Genau. So, jetzt steht hier bei mir auf der Themenliste noch drauf Bochum-Frankfurt. Das ist, glaube ich, was für Thomas.
Naja, das ist, glaube ich, für uns alle was. Also, ich fand's halt nur schräg, dass da wieder mal, wie ich finde, die letzte Saison war es, glaube ich, Stuttgart, die zu dämlich waren, dort irgendwie einen Banner abzuhängen oder eine Fahne. Ja, also Sachlage ist ja in Bochum so, dass das ist ja noch aufgrund dessen, dass das noch von der Bauweise ein älteres Stadion ist, ist es dort so, dass die Fluchtwege so gebaut sind, dass die Flucht ins Innere des Stadions passiert, wenn was passiert. Das heißt also, diese Fluchtwege müssen frei sein, damit man diese dann öffnen kann.
Ja.
Und darüber informiert der VfL, das hat ja der Frankfurter, ich weiß nicht, Vorstandschef, keine Ahnung, auch bestätigt. Er hat gesagt, dass der VfL Bochum da jeden Verein auch vorher sehr, sehr detailliert informiert über die Sachlage, auch ganz klar sagt, welches Tor das betrifft im Gästeblock. Und ja, es ist halt immer wieder faszinierend, dass es dann Menschen gibt, die meinen, sie müssen sich dann darüber hinwegsetzen und müssen dann so ein Spiel dann für 50 Minuten verzögern.
Warum dauert denn das so lange zu verzögern? Das verstehe ich nicht. Also da ist, also
Das.
wenn ich dich jetzt richtig verstanden habe, dann hat Frankfurt einen Banner über dieses Fluchttor gehängt.
Genau,
Richtig?
die haben nur zwei, drei Fahnen drüber gehängt. Und Ansage ist aber ganz klar: Fluchtweg muss frei sein. Funktioniert auch kurioserweise gegen jeden anderen Gegner. Nur gegen Frankfurt nicht, warum auch immer. Genau, dann wurde das wurde dann erstmalig, glaube ich, eine Viertelstunde vor Spielbeginn angesagt von den Ordnern. Also das ist so die Auskunft, die man, das ist so das, was man aus Bochum so liest. Dass es wohl 15 Minuten vor Spielbeginn die erste Ansage gab. Ja, hat man nicht zugehört, oder missachtet. Und dann hat man da halt diskutiert. 50 Minuten lang.
Was gibt's denn da zu diskutieren?
Ich weiß es auch nicht, keine Ahnung. Ich
Okay.
verstehe es halt auch nicht. Und dann ist
Aha.
halt Krösche in den, dann ist halt Krösche hin. Und dann hat man sich nach 50 Minuten entschieden, die Fahnen dann doch oder die Dinger dann doch abzuhängen und hat dann aber noch mehr abgehängt, weil man aus Solidarität zur Fahne dann auch den Block verlassen hat. Ja. Keine Ahnung.
Okay, alles klar.
Ja.
Boah.
Ja.
Steckt ja schon wieder so viel drin, über das ich alles gar nicht reden will. Aber ja.
Also ich dachte mir so, ich verstehe halt, ganz ehrlich, ich verstehe halt da auch den auch das Ganze drumherum nicht, ja. Also drei Ansagen, nach der dritten Ansage das Ding nicht weg, Spielabbruch, 2-0 für die Heimmannschaft gewertet, Ende. Das machst du dreimal, da hast du Ruhe.
Ja.
Ich verstehe es nicht. Ich begreife es nicht, warum man da 50 Minuten diskutiert. Verstehe ich nicht.
Ja, naja, ja, gut, waren jetzt alle nicht dabei, ne? Aber vermutlich wollte man dann da irgendwie deeskalieren und keine Ahnung oder es nicht eskalieren lassen. Aber das ist schon schräg. Also, wenn es halt, also geht es ja um die Sicherheit von auch den Leuten, die da in dem Block sind. So, das, also kommt ja, weißt du, das sind ja die eigenen Leute, die du dann, oder? Also, so hab ich doch
Ja,
richtig
klar.
verstanden, ne? Also, Fluchttor
Genau.
sozusagen für diesen Gästeblock. Da irgendwie. Oder?
Genau.
Ja, aber das ist ja dann, also, das ist ja, also, weiß ich nicht. Aber gut, das ist wahrscheinlich jetzt wieder eine spezielle Sachlage. So, aber mir geht es ja wie dir, Thomas. Ich kann das auch, also kann das auch schwierig nachvollziehen, weil ich mir vor allem auch dann denke, kann man die Fahne also dann nicht vielleicht irgendwo anders noch anbringen oder so und
Also wenn, ich sag mal so, wenn es jetzt
aber
so
ja.
wäre. Wenn es jetzt so wäre, dass man das nicht wüsste, ja, und da was drüber hängt und dann, aber selbst dann verstehe ich keine 50-minütige Diskussion.
Na, ich auch nicht.
Selbst dann ist das für mich nicht nachvollziehbar. Also mein Menschenverstand sagt mir noch, okay, wenn das ein Fluchtweg ist, der im Zweifel grundsätzlich erstmal für mich da ist, dann, also ich weiß nicht, vielleicht bin ich auch zu alt dafür, ich weiß es nicht, keine Ahnung, ich kann es halt nicht nachvollziehen. Also, weil interessant ist ja auch, Wie gesagt, das ist die Problematik gibt's ja schon immer dann in dem Stadion. Und ich glaube, erstmalig aufgeploppt ist das ja, weil letzte Saison Stuttgart dort das gleiche Thema hatte. Die dann auch meinten, nö, wir lassen das jetzt hier hängen, weil wir lassen es halt hängen. Und ja, es gibt so Stimmen, die sagen, Frankfurt hat es halt auch eigentlich, die wollten halt die 42 Minuten einfach übertreffen, deswegen hat es 50 Minuten gedauert.
Ach so, ja, okay, das fände ich ja wieder witzig.
Das finde ich dann wieder ganz witzig. Also nicht den Umstand an sich, aber das ist, sondern diese Aussage. Ja, also keine Ahnung, ich weiß auch nicht, warum man da so agiert, wie man da agiert.
Ja, und vor
Ich
allem
verstehe
spielt ja nur
es.
Bochum, zumal ja Bochum nun jetzt auch nicht die erste Saison Bundesliga spielt.
Ja, genau. Ja.
Also
Also
das
die haben
kann
auch
man ja
gesagt, die
wissen,
werden.
oder?
Ja, klar. Und Bochum, das hat ja auch der Frankfurter bestätigt, der Bochum informiert darüber auch sehr detailliert im Vorfeld. Die Vereine, die da hinkommen, die Gästevereine. Also, und die geben natürlich die Informationen auch weiter. Also kann ja keiner sagen, sie hätten es nicht gewusst. Ja.
Ja,
Ja.
schräg. Nun gut.
Sehr schräg. Sehr, 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 sehr schräg. Aber wie gesagt.
Kenntnisnahme und solche Sachen passieren einfach, ja. Okay, naja.
Das ist ja, aber das ist ja genauso bescheuert wie das, was halt in Aachen passiert ist, ja.
Ah, jetzt sprichst du es selber an. Ich finde es großartig, Thomas. Geil. Ja, dann hau
Ja,
raus. Was ist denn in Aachen passiert? Und was hat Hansa Rostock damit zu tun?
in Aachen wurde wieder der Toilettenfetisch ausgelebt,
Auch, ja. Und der Sitzschalenfetisch auch.
den man da in Norddeutschland irgendwie hat. Ich weiß nicht, was die da für Probleme haben, warum die so einen Toilettenfetisch haben, aber ja
Vielleicht
gut.
kennen die das nicht.
Ja.
Was ist das?
Also meinst du, die nehmen das dann mit oder wie?
Naja, vielleicht haben die Angst. Also vielleicht gibt es das in der Klophobie. Weißt du? Wer weiß. Da irgendwie, na, ich versuche es mir jetzt einfach nur logisch herzuleiten. Ne? Also wahrscheinlich, was ist das für ein Raum? Machen wir mal auf. Oh, das sieht bedrohlich aus. Diese Dinger müssen wir
Oh,
jetzt
was?
erstmal kaputt
Diese
machen.
Dinger, die müssen kaputt
Das,
machen.
genau.
Und diese Sitzschalen, die müssen wir auch erstmal
Ja,
kaputt
das ist ein
machen.
bisschen,
Ja.
mein Sohn hat manchmal so Anwandlungen halt, wenn ich es nicht benutzen kann, muss ich es halt kaputt machen. Also vielleicht ist das da ähnlich, weiß ich nicht.
Ich weiß auch nicht, keine Ahnung. Das ist.
Ja, aber irre, ich hätte jetzt tatsächlich nicht angesprochen, ne? Weil ich halt weiß, dass das ein Thema ist, wo du auch, also, naja, was ja, glaube ich, uns zwischen uns alle nervt und so, mich ja auch. Aber das ist schon, ich habe die Bilder wieder gesehen und dachte mir so, alter Verwalter. Also das ist ja wirklich. Also es gab so drei Bilder. Ne? Das eine Bild war die rausgerissenen Sitzschalen, diese gelben Sitzschalen da im Gästeblock. Das zweite Bild war irgendwelche Hoshis, die dann ganz stolz diese Sitzschalen im Block dann in die
Nach
Höhe
oben.
reckten. Und ich überlegte, ja, ihr seid Helden, hervorragend, ihr könnt Sitzschalen
Super.
abbrechen. Das ist richtig cool. Also
Ja, also
das ist eine Kompetenz,
Kernkompetenz.
die würde ich auch in den Lebenslauf schreiben. Das ist cool.
Absolute Kernkompetenz,
Muss man haben, ja. Also für, also sozusagen, ja, Abrissarbeiten aller Art bitte buchen. Und dann dieses Bild, dieses eine Bild, ich habe nur dieses eine Bild gesehen von diesem einen Toilettenraum, ja. Und ich dachte so, ey, nee, Leute.
na, Schaden wohl in Höhe von zwischen 50 und 75.000 Euro.
Naja, und dann ist es schon so, dass ich da dann auch an den Punkt komme, wo ich halt sage, wenn jetzt Leute sagen, naja, Gästekartenkontingent, wollen wir nochmal drüber nachdenken? Also, wenn du weißt, das ist ja wie, du machst eine Party zu Hause, ja, und musst irgendeinen Partner von, weiß ich nicht, irgendwem einladen, weil
Wo du genau weißt, der zerkloppt in dein
und der
Klo.
kommt und der kommt und flügt erstmal durch die Wohnung, weißt du? Weiß ich nicht, pinkelt auf deinen Fernseher, verwüstet komplett dein Bad, schlägt Stühle kaputt und wundert sich dann, dass er beim nächsten Mal nicht mehr eingeladen wird. So ungefähr. Weißt du? Ich mir
Genau.
denke, Alter, weil du hast ja, willst du machen, ne? Also du spielst ja dieses Spiel, du musst ja gegen diese Mannschaft eben antreten und irgendwie, ja, weiß ich nicht, gibt's dann eben da auch Gästetickets, aber du weißt ja vorher schon, was passieren wird. Du kannst ja bei Hansa wirklich die Uhr nachstellen. Und da bin ich dann auch irgendwann an dem Punkt, dass ich sagen würde, also da musst du ja dann schon noch deine Vermögensgegenstände, und das sind ja, also diese Einrichtung, die musst du ja schützen. Das ist ja nicht zu fassen. Also, ja, keine Ahnung. Jetzt haben wir es doch besprochen. Und länger.
Ja, mein Gott, ist halt wieder da, ja. Und ich weiß es auch nicht. Also ich frage mich da halt auch wirklich, wieso? Ja, also.
Naja, was kann man da, also die Frage, die ich mir jetzt ganz pragmatisch stelle, als gastgebender Verein, was kannst du machen? Ne? Also kannst du ja jetzt nicht, also jetzt mal gesetzt im Fall, du machst den Gästeblock auf und da kommen physisch Personen hin, dann kannst du die ja nicht verköstigen und du kannst denen ja auch nicht sozusagen die sanitären Anlagen zusperren. So. Ne? Also, so, das heißt, also, du weißt dann schon, man kann es dann wahrscheinlich einmal im Jahr, wenn Hansa vorbeikommt, kannst du halt einen größeren Betrag in deine Bilanz schon mal einstellen, wo du weißt, okay, da brauche ich Instandhaltungsmaßnahmen.
Ja,
So.
oder aus genau diesen Instandhaltungsmaßnahmen sind dann sowohl die stationären Toiletten als auch die stationären Kioske geschlossen. Und
Okay.
dann baust du da eben nur eine Bretterbude vor. Und dann
Ja.
stellst du da eben nur 10 Dixis hin.
Ja, und die Dixies fliegen dann
Also,
aber in den Innenraum irgendwann. Weißt du? Also, ich weiß nicht, ich würde.
die kann man ja irgendwie, dann muss man die halt in irgendeiner Form einbetonieren, beschweren, keine Ahnung. Aber ich würde dann. Ja, also ich sag mal, das, was der Verein ja jetzt in seiner Hilflosigkeit versucht, kann ja nur ein erster Schritt sein.
Was machen die denn?
Ne?
Klär uns auf.
Sie haben gesagt, es gibt jetzt nur noch pro Mitglied ein Auswärtsticket.
Okay.
Und sie werden jetzt nach jedem Auswärtsspiel neu bewerten, ob diese Maßnahme schon ausreicht oder ob sie dann noch irgendeine Sanktion mit einbauen.
Naja, überleg mal, ja. Ja, ist an so einem Punkt dann schon bist du, aber ja, also was willst du tun? Was willst du machen? So, krass. Wieso habe ich denn jetzt hier eigentlich unfassbar viele Tiere in meinem Google-Doc? Wo kommen die denn alle her? Hat uns jetzt hier jemand gehackt oder was? Ich habe hier
Wahrscheinlich.
einen anonymen Büffel, einen anonymen Panda, eine anonyme Ente und einen anonymen Gepard. Ist ja nicht
Na,
zu
das ist ja
fassen. Du bist gehackt.
lustig.
Ja. Wer seid
Okay.
ihr? Okay. Na gut, das ist also auf jeden Fall der Plastikschalen- und Klo-Fetisch des FC Hansa Rostock und man darf da wirklich gespannt sein, ob die das durchziehen und was das dann halt bedeutet. Und was ich da an der Stelle vor allem auch immer nicht verstehe, ist, die tun ja allen Fußballfans deutschlandweit einen Bärendienst durch sowas, weil das ist ja dann wieder im Diskurs und das ist ja dann sozusagen, wird ja dem Fußballfan allgemein halt einfach
Ja,
angeheftet, ne?
das
So.
sind die sogenannten Fußballfans. Genau, so ist es ja.
Genau. Und was ich da eben wirklich nicht verstehen kann, das haben wir hier, also da bin ich dann vielleicht auch an einem Punkt in meinem Leben, wo das Alter eine Rolle spielt. So, das sind auch dann tatsächlich die gleichen Leute und ich weiß, Thomas, dass du da auch immer darauf hinweist und mittlerweile bin ich dann irgendwann auch wieder in deiner Ecke. Das sind dann die gleichen Leute, die dann rumheulen, wenn Gästekontingente gestrichen werden oder Fanrechte oder sonst irgendwas, wo ich mir denke, naja, aber das ist doch logisch einfach. Und wenn, also man kann sich doch, und das ist ja nun, also das, was da passiert ist, das ist ja nun wirklich, das ist provoziert, da kommt ja jetzt kein Polizist, der jetzt irgendwie sagt, hier, hau jetzt das Ding kaputt oder so. Also gibt es ja gar keinen Grund einfach. Das ist so, ne? Also. I don't know, ich verstehe es nicht. Naja, aber schön. Vielen Dank, Hansa, an der Stelle. Ja, gut.
Mir ist, ich habe, bla bla bla, ich bin, ich werde. Also,
Ich kann, ich sollte.
ja,
Ich würde.
wir hatten doch vor einiger Zeit dass dieses Gerichtsurteil vom Bundesverfassungsgericht besprochen,
Ach ja.
wo gesagt wurde, dass die DFL tatsächlich oder anders, dass die oder dass die DFL Schrägstrich der Verein an den Kosten beteiligt werden kann. Da hatten wir ja unter anderem auch diskutiert, dass es ja auch dadurch, dass sich dadurch auch durchaus eine Chance entwickeln kann. Und ich freue mich sehr darüber, dass wir da Recht behalten haben. Denn es passiert jetzt Folgendes. Dieses Urteil bezog sich ja grundsätzlich erstmal nur auf die Stadt Bremen
Genau.
mit dem Verein SV Werder Bremen. Und da ist es jetzt so, dass nach dieser Saison es Gespräche geben wird. Diese Idee kam übrigens von den Behörden. Es wird Gespräche geben zwischen Verein, ich habe, wenn ich es richtig verstanden habe, werden auch Fanvertreter eingebunden, Polizei, Feuerwehr, also alle sämtliche Behörden, die daran beteiligt sind, wird es Gespräche geben. Und da wird man ganz klar diskutieren darüber, was sind Hochrisikospiele, wie bewertet man das? Und da wird also sozusagen ein kleiner Maßnahmenkatalog aufgestellt. Also passiert genau das, wo ich gesagt habe, das erhoffe ich mir eigentlich, dass dieses Urteil dazu führt. Ohne dieses Urteil hätte es das nicht gegeben, weil sich die Vereine immer wieder schön zurücklehnen können und sagen können, wieso denn, bezahlt doch jeder Steuerzahler. So, und jetzt ist es aber so, jetzt passiert genau das, was wir uns ein Stück weit erhofft haben. Man spricht miteinander, man redet darüber und man schafft wirklich hoffentlich dann auch verbindliche Kriterien dafür, mit denen dann alle leben können. Das finde ich eine super Sache. Von daher hat sich dieses Urteil dahingehend schon komplett gelohnt. Also ich finde es großartig.
Naja, das ist dann eben die Konsequenz. Und das war ja auch mein Argument, sobald es dann halt an die Geldbörsen geht, dann werden die wach und dann kannst du die bewegen. Ein Stück weit. Und insofern ist das jetzt erstmal ganz okay, was dann da jetzt angestoßen wird. Genau. So, jetzt haben wir hier im Sendungsdokument noch zwei Frauenfußballthemen und das eine ist ein trauriges, das gebe ich auch wieder dir, Thomas, weil du
Ja.
zumindest über Doris Fitschen was sagen kannst.
Ach, ich habe wieder der, der für Frauenfußball zuständig ist. Ach,
Ja,
Mensch.
natürlich. Das ist
Ja,
die
eine.
Initiativstrafe, Thomas. Du warst vorhin ganz dabei zu sagen, ja, Doris Fitschen und so.
Initiativstrafe.
Ja, genau.
Ist doch keine Strafe. Nein, also Doris Fitschen ist verstorben. Jeder, der sich so ein bisschen länger auch schon mit dem Thema Frauenfußball auseinandersetzt oder sich das, oder das mal so ein bisschen verfolgt hat, auch nicht erst seit 2 Jahren, sondern schon ein bisschen länger. Ich glaube, dem ist der Name Doris Fitschen auch recht geläufig. 90er, 2000er, sehr erfolgreiche Fußballerin gewesen. Ich glaube, dreimal Europameisterin geworden mit Deutschland, über 140 Länderspiele. War jetzt am Ende in der Funktion beim DFB auch im Thema Frauenfußball involviert. Ja, und ist mit, ich glaube, 56 oder 54 Jahren verstorben. War also, ich sag mal, für den deutschen Frauenfußball schon eine sehr, sehr bekannte Persönlichkeit. Ja, ist schon krass. Also wollte ich nur mal anmerken. Genau.
Ja, naja, möge sie in Frieden ruhen, auf jeden Fall. Ja, auch wieder kein Alter, ja. Also irgendwie, diese Nachrichten häufen sich irgendwie zumindest in meiner Bubble jetzt auch so, dass da Leute sehr, sehr früh dann irgendwie von uns gehen. Das ist schon nicht so schön. Genau. Aber wir haben auch zum Thema Frauenfußball noch was Schönes, was glaube ich wirklich schön wird. Das hat bestimmt Kerstin hier reingezaubert, oder?
Genau.
Na, hau raus.
Ja, ihr wisst ja, dass der Verein auch ab und an Fanabende veranstaltet und dieses Mal ist er gewidmet tatsächlich unserer Frauenmannschaft. Nächsten Dienstag, 25. März, wenn ihr da noch nichts vorhabt, um 18 Uhr im Fanprojekt gibt es den Fanabend und da sind zu Gast eigentlich, ja, die oberste Riege. Zum einen die Leiterin der Frauen- und Mädchenfußballmannschaften, Kati Krohn, dann der Cheftrainer, Nico Koch und zwei Spielerinnen unserer ersten Mannschaft, nämlich die Caroline Hildebrand und Nele Abraham. Und ja, es gibt auch was zu essen und zu trinken zu fanfreundlichen Preisen. Also wer Zeit hat und die Mädels und vor allem die Vereinsarbeit rund um unsere Frauenmannschaften noch ein bisschen näher kennenzulernen, sollte sich da blicken lassen.
25. März, 18 Uhr, Fanprojekt Lebensdorfer Weg 25. Fanprojekt lohnt sich ja immer. Also insofern, ja, cooler Tipp, gern vorbeigehen. Das ist sofort so ein Termin, wo ich sage, wenn ich in Magdeburg wohnen würde, würde ich da sein. Cool, schön. Das ist doch gut, dass das passiert und dass man sich da dann halt auch nochmal austauschen kann. Und ich hoffe da sehr, dass da ganz viele Leute auftauchen, um sich da so ein bisschen aufzuschlauen. Habt ihr Kapazitäten und oder Interesse dahin zu gehen? Oder es vor? Oder könnt ihr noch nicht sagen, wisst ihr noch nicht? Lass ihn, sag mal.
Ich bin leider familiär an dem Abend schon verplant.
Okay. Naja, und Thomas ist, glaube ich, dienstags 18 Uhr auch immer unterwegs noch. Genau. Na gut, okay. Aber das findet statt und möge reichlich besucht sein. Sehr schön. Dann haben wir die Themenliste hier abgearbeitet im Sonstiges. Es sei denn, ihr habt jetzt noch irgendwo was mitgebracht. Oder Thomas in dem Fall, weil Kerstin hat ja jetzt hier schon was reingepastet. Ist dir noch was untergekommen, was du thematisieren wolltest
Ja,
heute?
hat das mit Fußball nichts zu tun. Wusstet ihr das? Also ich habe das jetzt vorgestern gelesen und war ich erstaunt, aber das ist ja schon länger bekannt wohl, dass 2027 bei der Handball-WM Magdeburg Spielort sein wird.
Das wusste ich tatsächlich, ja.
Ja, also das ging komplett an mir vorbei. Ich habe das am Montag gelesen und dachte mir so, oh, das ist aber schön. Ja, genau. Mich gefreut.
Ja, na, ich weiß es aber, ich muss ehrlicherweise sagen, ich weiß es auch nur, weil ich mir in Vorbereitung auf unser Gespräch mit Martin Geisthardt diese PK zu diesem ja, Wertschöpfungsgutachten, nenne ich es jetzt mal, angeschaut habe. Und da war ja der Geschäftsführer, glaube ich, vom SCM auch da und der erzählte das. Dann,
Ach so, okay.
dass das wohl stattfindet und ja, nochmal als Beleg, was sie auch, also was eben toll ist und so und warum auch eben der Handball dann ein guter Botschafter sein kann, weil eben rund um die WM natürlich dann noch mehr passiert als um die Spiele. Dann kommen eben auch mal Leute, Kulturattachés und so Personen und genau, und da habe ich das aufgeschnappt und mitgenommen. Und da Kerstin ja große Lokalpatriotin ist, wusste sie das wahrscheinlich auch schon länger, ne? Oder? Ja. Nee, aber das finde ich auch, also ich finde das auch cool. Ich finde das auch richtig cool sogar.
Hoffen wir bloß mal, dass es auch eine einigermaßen vernünftige Vorrunde wird. Also auch einigermaßen interessant.
Ja.
Katar gegen Nordwestmazedonien, weiß ich nicht, ob das so interessant ist.
Aber die Kataris
Also,
sind jetzt nicht so ganz dolle gut, weil die doch da
nee,
auch
waren
irgendwie
sie mal,
hoffen sich doch
waren
alle ein. Wollte ich gerade sagen,
sie.
ja.
Die waren sie bei ihrer
Die
Heim-WM und das war's dann
sind
auch.
jetzt alle wieder ausgebürgert, meinst du, Thomas? Alle, die gut waren und
Nee,
eingebürgert waren vorher.
das weiß ich nicht, aber es ist ja auch grundsätzlich auch da, mal kurz, ich finde es ja, also A, dass sie es machen, ist ja schon mal ein Punkt, aber ich frage mich halt auch, warum lässt so ein Handballverband das überhaupt zu?
Tja.
Also warum lässt der internationale Handballverband das überhaupt zu, dass du, wenn du schon Länderspiele für eine Nation gemacht hast, das war ja mit Bogdan Wenta genauso, der hat für Polen gespielt und für Deutschland gespielt, wieso geht denn das überhaupt? Also das wäre im Fußball ja unvorstellbar, ja,
Ja, im Basketball geht's aber auch, glaube ich.
dass ein Jamal Musiala jetzt Länderspiele macht für Deutschland und dann mit 25 sagt, ach nee, eigentlich würde ich ja für die Engländer spielen, ich spiele es mal für die Engländer. Also ist ja
Ja, ist
eigentlich
komisch,
Irrsinn,
ne?
dass der Handballverband überhaupt zulässt, ja, dass die das ja natürlich dann machen mit den Geldmöglichkeiten, die sie damals hatten oder immer noch
Mann,
haben,
nee,
dass sie das
Mann,
damals
nee,
gemacht
Mann,
haben.
nee.
Ja, aber wie gesagt, dass der Verband sowas überhaupt zulässt, ist für mich schon eigentlich lächerlich.
Naja, na, im Basketball geht das auch. Also ich erinnere mich hier an die Basketball-WM, da ging es doch um, oder Olympia, was Olympia, weiß ich gar nicht, da ging es doch um die Frage, wo Joel Embiid spielen wird.
Olympia war das, glaube ich, ja. Genau, er
Ja,
hat ja
und der
lange
hat.
mit Frankreich geliebäugelt und hat dann für die Amis gespielt, ja.
Genau, Kamerun wäre auch
Ja.
möglich gewesen und so. Und da gab es noch ein paar andere Spieler, die, meine ich, irgendwie in den Jugendmannschaften und so irgendwie auch für die USA gespielt haben und dann aber jetzt für die Bahamas zocken oder so. Also
In Jugendmannschaften geht das ja beim Fußball auch.
so Leute wie Eric Gordon oder so. Also ich weiß nicht, lange Rede kurz. Ich weiß jedenfalls, dass das Basketball wohl auch ging. Ja, ich nehme mal ganz stark an, dass der Verband da Regularien hat, die das einfach ermöglichen. Ne? Oder es ist eben
Also im
Geld, was da eine Rolle spielt. Ja.
Jugendbereich geht es beim Fußball ja auch. Du kannst ja bis zur, solange du kein offizielles Länderspiel für die A-Nationalmannschaft gemacht hast, kannst du
Naja,
ja
stimmt.
wechseln.
Ja, stimmt. Ja.
Aber sobald du ein offizielles Länderspiel für die A-Mannschaft gemacht hast, geht das nicht mehr.
Hast du
Ja,
recht.
also ein offizielles Länderspiel wäre halt ein im FIFA-Plan festgelegter Spieltermin. Also ein Freundschaftsspiel zum Beispiel, das jetzt, was du selber organisierst als Verband, was jetzt nicht im Rahmenterminkalender steht, könntest du auch noch wechseln. Es muss halt ein offizielles FIFA-Spiel sein oder UEFA-Spiel. Also ist ja dann
Okay.
immer FIFA, die steht ja oben drüber. Aber das geht dann halt nicht mehr. Und im Handball ging das ja. Wie gesagt, Bogdan Wenda hat das ja auch gemacht. Der hat für Polen gespielt, hat dann irgendwann gesagt, oh, ich möchte für Deutschland spielen. Also, schräg.
Verrückt, verrückt auf jeden Fall, ja, das stimmt. Genau. Fein, dann haben wir also Handball und Basketball und so hier auch noch untergebracht. Fein. Habe jetzt aber so ein bisschen den Eindruck, dass wir da jetzt dann hier auch einen Deckel drauf machen können. Können wir was spoilern oder anteasern für nächste Woche?
Nein.
Es
Wird schön.
wird schön, genau. Dann soll das der Spoiler sein. Soll genügen. Läuft jetzt aktuell noch irgendwelche Europapokal-Kram, den sich Thomas angucken kann?
Nee.
Nee.
Ist ja jetzt Länderspiel. Ich weiß
Ja,
nicht, spielen
stimmt,
die
ja klar.
heute? Nee, nächste Woche.
Donnerstag, Italien, Deutschland sehe ich jetzt hier gerade.
Morgen, okay.
Das wäre wohl
Dann
dann
habe ich ja für
morgen.
morgen, dann habe ich ja für morgen schon was vor. Sehr schön.
Nations League Viertelfinale 2045. Um Gottes Willen. Schaffe ich ja nicht mehr die erste Halbzeit, bin schon eingeschlafen. Im Giuseppe. Ist so, fuck leider. Ja, soll ich machen. Giuseppe Meazza Stadion. Lacht er mich aus?
Schaffe ich ja nicht mal die erste Hälfte.
Ja,
Das ist schön.
wahre Geschichte, was soll ich machen? Gut, auf dieser fröhlichen Note können wir hier rausgehen. Dann, genau, wir werden nächste Woche auf jeden Fall aufnehmen, es wird schön. Ich nehme Kerstin da beim Wort. Wir müssen gleich nochmal kurz darüber sprechen, wenn wir sozusagen im Nachgespräch sind. Vielleicht noch ein Mühe. Und dann, genau, sind wir nächste Woche wieder auf Sendung und blicken dann wieder so ein bisschen zurück, aber wir wollen nicht spoilern. Und schauen dann auch vielleicht nochmal irgendwann perspektivisch, wie das jetzt in Polen war. Und dann geht es hier irgendwann im regulären Programm weiter mit den recht entscheidenden Spielen, die das Thema Aufstieg oder nicht dann doch durchaus entscheiden können. In diesem Sinne, gehabt euch wohl, alle, die nach Polen fahren. Viel Spaß, passt auf euch auf, kommt heile wieder und vor allem mit vielen coolen Erfahrungen. Und dann, ja, sage ich jetzt mal Tschüss in die Runde und bis nächste Woche. Haut rein. Tschüss.
Vividaci.
Tschüss.